Bisher ist die politische Antwort auf die Frage nach der Verteilung von Impfstoffen ja die Initiative COVAX, die sich einen weltweit gerechteren Zugang zu Impfstoffen zum Ziel gesetzt hat. Und COVAX wurde ja bereits im April 2020 gegründet, also nun vor fast 2 Jahren. Und laut der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam haben erst 11% der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent 2 Impfungen erhalten. Jetzt melden sich sogar Hilfsorganisationen und sagen, dass die Länder der Europäischen Union bedeutend mehr ungenutzte Impfstoffdosen entsorgen, als an afrikanische Länder gespendet werden. Andreas, ist COVAX deiner Meinung nach gescheitert?
Na, COVAX, das kann man auf 2 Ebenen sehen. Die ursprüngliche Idee von COVAX, auch dazu kann man viel sagen, aber die ursprüngliche Idee von COVAX eben, Frühjahr 2020 war tatsächlich ein solidarischeres Modell, in dem alle Länder gemeinsam mal eine Einkaufsgemeinschaft bilden sollten, um eben die zukünftigen Impfstoffe gemeinsam dann zu erwerben und auch gemeinsam in einem gerechten Verfahren Stück für Stück einzusetzen, eben erst auch Prioritätengruppen impfen zu können, das heißt Gesundheitsfacharbeiterinnen und auch die besonders betroffenen Menschen mit chronischen Krankheiten, besonders Alte, und dass quasi dann erst die komplette Bevölkerung drankommen sollte. Von diesem solidarischen Modell haben sich aber die reichen Länder, die frühzeitig schon, und eben auch die Europäische Union, frühzeitig eigene in bilateralen Verträgen mit den Impfstoffherstellern, haben sich davon entfernt und haben letztlich COVAX nur als ein reines karitatives Modell gesehen, in dem sie ein bisschen Geld geben oder auch ein bisschen mehr Geld geben und dann COVAX dafür benutzen, die Medikamente für die armen Länder tatsächlich zu verteilen. Und das ist im Frühjahr 2021 dann krachend gescheitert, weil man sich zu sehr darauf verlassen hat, dass es einen einzigen großen Hersteller gibt, nämlich das indische Serum-Institut, von dem aus dann quasi die arme Welt den einen Impfstoff, der bei AstraZeneca entwickelt worden war, dann auch zur Verfügung bekommen könnte. Und dieses Scheitern, und auf dieser Ebene ist COVAX massiv gescheitert, einmal in den konkreten Lieferzahlen, die sie anvisiert hatten. Bis Ende letzten Jahres 2021 sollten schon 2 Milliarden Dosen ausgeliefert werden. Davon haben sie gut die Hälfte bis heute erst geschafft. 1,1 Milliarden sind es. Das hat mit den konkreten logistischen Schwierigkeiten zu tun. Aber zentral war, dass sich letztlich diese solidarische, gemeinsame Beschaffungsinitiative letztlich wieder auf ein traditionelles, karitatives Spendenmodell, und dazu gehören dann auch die Spenden dieser Medikamente, dieser Impfstoffdosen, die jetzt schon in Europa sind, reduziert hat. Und das ist angesichts einer globalen Pandemie völlig unzureichend.
Sie haben jetzt kurz die Geschichte von der Initiative COVAX quasi gezeichnet und auch gesagt, dass es momentan eher als so eine Art karitativer Aufwand gesehen wird. Was natürlich eine andere Herangehensweise wäre, ist neben dem Herausrücken und dem Spenden von Geld und von einzelnen Impfstoffdosen auch die Impfstoffpatente freizugeben, was ja auch im Laufe der Pandemie immer wieder diskutiert wurde. Diesen Mittwoch erst fand dazu auch eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss statt, und darin haben Sachverständige sich zum Für und Wider einer Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen geäußert. Ja, welche Argumente wurden denn dort vorgetragen dafür und dagegen?
Ja, genau. Wir haben am Mittwoch gehört, letztlich etwas wiedergehört. Das war eine komplette Wiederholung von auch ähnlichen Debatten, die es auch im Gesundheitsausschuss schon gegeben hat, auch von den ganz ähnlichen Akteuren. Es gibt auf der einen Seite stehen diejenigen Expertinnen und Experten und auch Organisationen, die Medico auch gehört, zu denen, die wir auch unterstützen, die ganz klar sagen, es gibt historisch nachweisbar, sind Patente Zugangsbarrieren massiv. Man garantiert letztlich den Erstherstellern ein zeitlich befristetes Monopol mit diesen Patenten, in denen sie eben hohe Preise für ihre Produkte durchsetzen können, indem sie auch die Kontrolle über die Märkte und die Preise behalten. Das ist das eigentlich zentrale Idee ja eines Patents. Und dann letztlich ist man auf den Goodwill angewiesen, dass diese Unternehmen dann in freiwilligen Lizenzvereinbarungen mit anderen Herstellern zum Beispiel Produktionsausweitung machen. Das ist das ursprüngliche Modell dieses Patentmodells. Und wir sehen eben, wir haben das bei der HIV-Pandemie vor allem schon gesehen in den 2000er Jahren, dieses Modell führt dazu, dass Menschen, die in armen Ländern sind, in denen sich eben nicht diese hohen Preise umsetzen lassen, benachteiligt werden, sehr viel später an die Medikamente kommen. Das wurde von den Experten sehr deutlich und auch sehr eloquent immer wieder vorgetragen. Die Gegenseite hält dagegen, dass diese mit zwei Argumenten, einmal zu sagen, ja, wenn man die Patente aufhebt, dann würde nicht mehr geforscht, dann wären die Anreize für Unternehmen und private Geldgeber in diese Unternehmen zu investieren, die würden dadurch behindert, weil man letztlich eben keine Profite am Ende oder geringere Profite am Ende rausbekommt. Das ist das eine, sagen wir mal, pragmatische Argument. Und dann das zweite ist, dass gleichzeitig die Patentfreigabe ja gar nicht so viel ändern würde, weil es eben nicht diese Kapazitäten gäbe bei anderen Unternehmen tatsächlich, die Medikamente nachzubauen. Mit beiden Argumenten würden wir sagen, gibt es ernstzunehmende Kritik. Es ist klar, dass das Patentsystem produziert immer nur die Entwicklung und Innovation, mit denen sich Geld machen lässt. Das ist genau das Problem für Krankheiten der Armut, Krankheiten derjenigen, die sozusagen vernachlässigt sind in einem globalen Wirtschafts- und Entwicklungssystem, das profitorientiert ist. Zum einen und zum zweiten sehen wir einfach, dass gerade mit den Messenger-RNA-Impfstoffen eine Technologie entwickelt worden ist, die sehr viel leichter überraschenderweise umzusetzen ist, tatsächlich auch von Unternehmen, die bislang traditionell nicht Impfstoffforschung, Impfstoffproduktion gemacht haben, weil man nicht mit lebenden Zellen arbeitet, weil man eben geringere, sag mal, biotechnologische Sicherheitsstufen erfüllen muss, um solche Messenger-RNA-Impfstoffe herzustellen. Und da wären solche Technologietransfers, die notwendig sind, dann eben damit andere Unternehmen eben auch Impfstoffe produzieren können, sehr viel leichter zu bewilligen. Und darum dreht sich letztlich der Konflikt. Und die Argumente wurden wieder ausgetauscht. Aber es war auch der Eindruck, dass letztlich die jeweiligen Parteien auf ihren jeweiligen Argumenten sitzen bleiben und nicht wirklich eine Bewegung ins Spiel kommt.
Jetzt haben wir gerade auf die öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss am Mittwoch geblickt. Ich würde sehr gerne noch mal mit dir blicken auf die Bundesregierung und dabei die Einstellung zu der Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen. Auf globaler politischer Ebene haben Indien und Südafrika ja bereits, ja, vor allem vor gut einem Jahr bei der Welthandelsorganisation, kurz WTO, die Patentfreigabe für die Impfstoffproduktion beantragt. Und fast alle Länder des globalen Südens, die USA und auch die Weltgesundheitsorganisation, unterstützten den Vorschlag. Widerstand dagegen kam unter anderem aus der EU und eben auch aus Deutschland. Und die alte Bundesregierung lehnte die Freigabe von Corona-Impfstoff-Patenten bisher ab. Vor der Bundestagswahl haben sich dann die Grünen für die Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen positioniert. Jetzt rudern sie gerade, so scheint es, zurück. Welche Position vertritt denn die Ampelkoalition?
Ja, das ist genau die richtige Beobachtung. Das hat uns einerseits natürlich negativ, also enttäuscht und gleichzeitig gar nicht so sehr überrascht, weil die Positionierung einer deutschen Bundesregierung eben immer auch natürlich die deutschen Wirtschaftsinteressen im Blick hat. Mag sie Ampel sein, mag sie CDU geführt sein. Und genau das stellen wir jetzt halt auch wieder fest, dass sich aus einer Oppositionsposition heraus bei den Grünen vor allem auch da das Mäntelchen mit dem Winde dreht. Aber natürlich auch die Sozialdemokratin Svenja Schulze, die BMZ-Ministerin jetzt ist, hat sehr klar gesagt und begründet das mit ihren eigenen Erfahrungen auch aus der universitären Forschung, dass Patente ganz wichtig wären für die Innovation, dass es auch wichtig ist. Es wird nie offen darüber gesprochen, dass es sozusagen um die deutsche BioNTech-Patente geht, sondern das wird natürlich im allgemeinen Duktus gehalten. Aber es ist sehr klar, dass der Widerstand, speziell auch Deutschlands, da auf eine EU-weite, sagen wir, flexiblere Lösung zuzugehen, ganz stark auch natürlich mit dieser Situation zu tun hat. Wie gesagt, der französische Präsident versucht sich da immer so ein bisschen als Gegenspieler auch in der Öffentlichkeit, dass er aber auch damit zu tun hat, und das hat er auch mal in einem Interview ganz offen benannt, dass quasi französische Unternehmen in diesem Messenger-RNA-Komplex gar nicht so involviert sind und da eben auch keine Stakes drin haben. Also auch da ist deutlich, Politik ist halt ein Geschäft, in dem es immer auch um die eigenen Interessen erstmal geht. Und leider sind diese Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation um die temporäre Aussetzung der Patentrechte auf Impfstoffe, auch auf Medikamente und auch andere medizinische Güter, die notwendig sind, Menschen zu behandeln und die Pandemie einzudämmen, leider nach wie vor immer noch in der Schwebe. Und es gibt jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass dann im März endlich auch mal wieder eine große physische Sitzung zusammenkommen kann bei der Welthandelsorganisation, und darauf versuchen wir dann auch nochmal Druck auszuüben auf die Akteure.
Du hast doch gerade die Rolle der deutschen Unternehmen kurz skizziert, vor allen Dingen auch des jetzt boomenden Mainzer Unternehmens BioNTech. BioNTech plant ja jetzt auch in verschiedenen afrikanischen Ländern irgendwie mobile Produktionsanlagen für Impfstoffe aufzubauen. Da wäre vielleicht nochmal guten konkreten Blick drauf zu werfen, welche Rolle spielen denn jetzt Pharmaunternehmen direkt in der Diskussion um die Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen?
Ja, es war ganz klar, dass das Pharmaunternehmen schon bevor es überhaupt fertige Impfstoffe gab, gab es ganz klare Positionierungen von den großen globalen, transnationalen Pharmaunternehmen. Das ist ja eher ungewöhnlich, dass so eine kleine, sag ich mal, national aufgestelltes Unternehmen wie BioNTech hier so eine leitende Rolle spielt. Normalerweise sind das eben ja große transnationale Konzerne wie Pfizer, wie AstraZeneca. Die haben gleich von Anfang an gesagt, mit ihnen gibt es keine Bereitschaft, tatsächlich freiwillige Lizenzen, Patente in einen Pool zu geben, wie er bereits für die Medikamente bei HIV/AIDS und Hepatitis C schon existiert und die eben bereits im Frühjahr 2020 auch als Modell der sogenannten Covid Technology Access Pool bei der Weltgesundheitsorganisation gegründet wurde. Mit solchen Initiativen werden sie nicht kooperieren. Das war sehr klar. Und sie sind dann eben auch tatsächlich so stark und sie können eben auch die Politiken der Länder, in denen sie zu Hause sind, also die so, weil sich auf diesem Modell verpflichtet fühlen, eines solchen patentgestützten Forschungs- und Entwicklungsmodell sicher sein, dass sie da ausreichende Unterstützung bekommen, dass sich daran nicht viel ändert. Das sehen wir. Die einzige Initiative, die wir gerade sehen, die da etwas Wind reingebracht hat, ist die Messenger-RNA-Technology-Transfer-Hub, den die Weltgesundheitsorganisation mit 2-3 Unternehmen in Südafrika gerade aufbaut. Auch daran beteiligen sich diese großen Unternehmen, Moderna, BioNTech, Pfizer, nicht, sondern sie versuchen, und das ist eben das Typische, was sie dann machen, sie versuchen mit eigenen Initiativen, sozusagen ihrer Corporate Responsibility, wie das dann im Wirtschaftsenglisch heißt, gerecht zu werden, indem sie Initiativen aufsetzen, indem sie Medikamente spenden, indem sie jetzt solche Produktionsstätten vor Ort bringen, die letztlich aber unter ihrer kompletten Kontrolle sind. Und es geht um diese Kontrolle. Es geht darum, dass sie nicht wollen, dass andere Akteure tatsächlich Zugang zu dem Wissen, Zugang zu dem Know-how bekommen, um unabhängig von ihnen selbst auch entsprechende Produkte herzustellen und damit auch die Geschwindigkeit einer Ausweitung von Covid-19-Prävention und Behandlung substanziell voranzutreiben.
Wir sind hier gerade im Gespräch mit Dr. Andreas Wulff und sprechen über den aktuellen Stand Diskussionen zu Patentfreigaben von Corona-Impfstoffen. Dr. Andreas Wulff arbeitet bei der Hilfsorganisation Medico International zu Themen globaler Gesundheit. Andreas, was denkst du oder was würdest du sagen, wie realistisch ist eine Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen derzeit?
Man ist pessimistisch in der Analyse und Optimismus im Wollen und eben was man tatsächlich machen kann, ist die Stimmung, finde ich, und die Argumente sind ausgetauscht. Der Druck bei der Welthandelsorganisation etwas zu erreichen ist hoch und ich denke, das sieht man gerade jetzt an diesem Wochenende ja auch bei dem Afrika-EU-Gipfel, wo ganz klar die Europäische Union merkt, sie steht unter Druck, sie versucht deutlich zu machen, ja, wir fördern, wir wollen ja auch, dass die auf dem afrikanischen Kontinent mehr Impfstoffe und Medikamente selbst produziert werden können. Ja, wir legen ein großes Programm auf, wir wollen den African Medicines Agency mit 100 Millionen Euro fördern, wir wollen dies, wir wollen das. Also es bleibt letztlich, bedienen Sie einen Moment von globaler Verantwortung, das halt immer auch natürlich ein paternalistisches Geschmäckle behält in dem Moment, in dem man tatsächlich nicht die grundlegenden Bedingungen, unter denen Wissen und globales Know-how wirklich verfügbar wird, angehen wollen. Und das ist etwas, was Ihnen, finde ich, politisch auf die Füße fällt. Das werden wir hoffentlich jetzt an diesem Wochenende auch nochmal von den afrikanischen Ländern, die da teilnehmen an dem Gipfel, auch nochmal deutlicher hören. Die WHO hat sich da sehr klar auch für den Patentwaiver, das heißt diese Aussetzung, ausgesprochen. Meine Einschätzung ist, sie werden an irgendeinem Kompromiss basteln. Eine Kompromisslinie wird möglicherweise sein, dass sie eine solche Patentfreigabe regional begrenzen wollen, dass sie sagen, ja, afrikanische Unternehmen können davon profitieren, aber wir wollen nicht, dass die starken indischen oder chinesischen Unternehmen das machen, weil das sind die eigentlichen ja Technologiekonkurrenten von Europa und auch die USA. Ich denke, da gibt es tatsächlich eine hartnäckige Blockade. Ich befürchte, ich muss sagen, ich bin nicht so optimistisch. Ich befürchte, es wird so eine Hängepartie weiterhin geben, so lange, bis tatsächlich auch die Dynamik der Pandemie, zumindest in dieser aktuellen Welle, wieder nachgelassen hat und dann zum Frühjahr hin, zum Sommer hin tatsächlich auch das politische Geschäft sich anderen, dringenderen Dingen wieder zuwendet. Wir sehen das jetzt mit der Ukraine-Konflikt auch schon ein bisschen. Ja, das wäre meine etwas pessimistische Einschätzung.
Ja, wir können den Optimismus im Wollen, den Sie angesprochen haben, aber auch noch mal ein bisschen weiter tragen und vielleicht noch einmal kurz diskutieren zum Schluss, inwiefern die Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen jetzt tatsächlich eine Lösung ist. Also ich glaube, die Frage ist, reicht eine Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen, um die derzeitige globale Ungerechtigkeit bei der Verteilung dieser Impfstoffe zu begegnen? Oder was bräuchte es eventuell noch dazu?
Ja, nein, also die Patentfreigabe ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, wenn man so sagt. Also da ist tatsächlich nur ein erster, aber zentraler Schritt darauf, dass es überhaupt Mechanismen des Technologietransfers auch funktionieren. Das Problem der Patente ist ja oft, es gibt nicht ein Patent auf ein Medikament, das man dann in einer Lizenz irgendwie vergibt, sondern es ist ein ganzer Komplex von Patenten, die auf Produktionsverfahren, die auch auf auf Grundstoffe der Produktion gegeben sind, um die sich auch die großen Konzerne miteinander streiten, wer da was wie benutzen kann, wer da wen welche Royalties zahlen muss. Das ist ein hochkomplexes wirtschaftspolitisches Feld, in dem eben tatsächlich nur die Großen wirklich mitspielen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Patent aussetzt. Aber es braucht eben tatsächlich auch den tatsächlich Wissens- und Know-how-Transfer, der aktiv vorangetrieben werden muss und den man auch einfordern muss, wenn man sagt, wenn man Milliarden öffentlicher Mittel in die Entwicklung von solchen Substanzen gesteckt hat, die globale Krisen bewältigen sollen, dann müssen in solchen Förderbedingungen natürlich festgelegt werden, dass die Ergebnisse auch verfügbar sind. Das muss konditionalisiert sein. Es muss einen Public Return on Public Investment geben. Und das haben alle großen Geber, auch die Bundesregierung, die EU, die USA versäumt, aktiv versäumt, das auch tatsächlich ihren Unternehmen in die Förderverträge mit reinzuschreiben. Das ist das, was sich ändern muss, auch in Zukunft. Es muss klar sein, es werden Dinge dann entwickelt, wenn öffentliche Mittel da sind, und dann müssen die Ergebnisse auch allen zur Verfügung gestellt werden. Das kann nicht im Wohlwollen der wohlmeinenden Besitzerinnen und Besitzer dieser Patente, dieses Wissens sein. Natürlich auch wichtig ist, es reicht auch nicht, die Substanz, den Impfstoff irgendwo an einem Flughafen in einem Land abzuwerfen. Natürlich müssen infrastrukturelle Fragen des Gesundheitssystems, des Gesundheitspersonals, der Verfügbarkeit einer funktionierenden Infrastruktur genauso mit im Blick bleiben. Und das ist auch etwas, was natürlich in vielen, gerade den ärmsten der Länder, armen Ländern schwierig ist, kompliziert ist. Auch da müssen die Verstärkungen dringend notwendig sein. Die Privatisierungstendenzen, die wir in vielen Teilen der Welt, in den meisten Teilen der Welt sehen, im Gesundheitswesen, hilft dazu definitiv nicht bei. Das sind weiterhin öffentliche Aufgaben, die letztlich auch öffentlich gestärkt werden müssen. Auch das hat sich jetzt nochmal in der Pandemie, glaube ich, auch gezeigt. Auch da haben wir selbst in Deutschland ja die Debatte darum, ob hier auch ein Privatisierungstrend im deutschen Gesundheitssystem zurückgedrängt werden muss. Und das, glaube ich, sind die Debatten, an denen wir jetzt auch weiter, auch über Covid-19 hinaus teilhaben müssen und da entsprechend auch weiter Druck machen werden.
Sagt Dr. Andreas Wulff über die Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen. Er arbeitet bei der Hilfsorganisation Medico International zu den Themen globaler Gesundheit. Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit und für die Einblicke in den aktuellen Stand der Diskussion.